SWR 1 Baden-Württemberg. Leute.
Mit Nicole Köster, guten Morgen.
Live von den Heimattagen in Oberkirch. Da sind wir mittendrin im Freche Hus und sind mit unserem Gast hier, Willi Stechele. Einen schönen guten Morgen.
Ja, auch von meiner Seite schönen guten Morgen an Sie, aber an die Hörerinnen und Hörer. Und natürlich an das Publikum, das hier sitzt aus dem schönen Oberkirch. Die Besten sind hier, um mir die Angst zu nehmen.
Das sind die ganzen Frühaufsteher, jawohl. Einen schönen guten Morgen, schön, dass Sie da sind. Und wer Willi Stechele nicht kennt, ich glaube, hier im Raum gibt es wohl niemanden, der Sie nicht kennt. Aber vielleicht für die SWR1-Hörerinnen und Hörer stellen wir Sie gerade mal vor. Mit 28 Jahren wurden Sie hier zum Bürgermeister, waren 34 Jahre im Stuttgarter Landtag, waren Landwirtschafts- und Finanzminister. Wie viele Menschen haben Sie denn hier in Oberkirch heute Morgen schon guten Morgen gewünscht?
Nur allen, die hier sind, denn ich kenne Sie alle. Gott sei Dank, Sie kennen mich. Wir haben miteinander eine wunderbare Wegstrecke gebracht. Und ja, doch, das war eine lange Zeit. 13 Jahre im Kabinett. Übrigens ganz wichtig, Landwirtschaftsminister und Europa. Dann aber die Sache Berlin und Bonn, die wir als Bevollmächtigter, war auch eine interessante Wegstrecke. Im Grunde vom Bürgermeister hier nach Berlin. Und plötzlich merkst du, auch die kochen nur nicht Wasser. Wichtige Erkenntnis für meinen politischen Weg dann.
Und es kommen so viele Menschen auf Sie zu. Wie ist das in der Politik? Braucht man da ein gutes Namensgedächtnis?
Ja, man kennt viele, aber unendlich viele. Kennt man das Gesicht? Man kann den Namen nicht sofort parat haben. Wo gibt es den alten Trick? Man fragt nach, wie heißt es? Müller, Sie wissen es doch. Und dann kannst du nachsetzen und sagen, ach, ich meine doch den Vornamen. Und schon hast du alles sauber hingekriegt. Aber es ist wichtig, schön ist, wenn einem die Menschen ansprechen. Nicht nur, dass sie dich kennen, das ist die erste Auszeichnung. Die nächste ist, dass sie zu dir Zugang nehmen, zu dir kommen und dich ansprechen. Darauf bin ich am meisten stolz.
Jetzt haben Sie eben schon verraten, Sie werden heute noch unterwegs sein, hier auf den Heimattagen in Oberkirch. Im Wetter haben wir gerade gehört, heute wird es noch richtig schön, also es lohnt sich auch, hier vorbeizukommen. Vielleicht haben Sie ja schon so eine Idee, was hier heute alles passiert. Was kann man hier heute in Oberkirch erleben?
Na gut, mein Weg ist vorgezeichnet. Von hier springe ich runter zum Startsack. Der hat schon begonnen, aber wichtige Leute kommen immer etwas später.
Was passiert da?
Der beginnt um 11:30 und dann soll ich da auch noch was sagen. Da ist die Ministerin da, die Frau Gentges. Da gehe ich hin und danach darf ich noch mal bei Fenle kochen. Das ist schon eine interessante Begegnung wieder mit der Petra Klein. Vor 20 Jahren als Landwirtschaftsminister war ich schon beim Kochen dort. Ob sich meine Kochkünste verbessert haben, kann meine Frau besser sagen, ich möchte es bescheiden bezweifeln.
Also dann fragen wir doch die Expertin direkt mal eben. Sie sitzen ja auch im Publikum. Wie verhält es sich mit den Kochkünsten Ihres Mannes?
Ja, also er wird ja jetzt Hausmann. Ne? Ich bin gerade in der Ausbildung für ihn. Also er kocht mittlerweile einige Gerichte tatsächlich, aber wo er wirklich perfekt ist, ist im Knoblauch schnibbeln. Das mache ich nicht gerne und das kann er richtig gut.
Auch da gibt es ja unterschiedliche Philosophien. Die einen sagen, Knoblauch muss geschnibbelt werden, die anderen sagen, nein, Knoblauch geht nur gepresst. Wie sind Sie darauf gekommen, dass Sie sagen, für uns muss geschnibbelt werden?
Ja, das kommt auf das Gericht an. Manchmal wird gepresst und manchmal wird geschnibbelt. Aber Willi schnibbelt nur.
Okay, ja, da hat er ja vielleicht dann noch eine Baustelle, dass er dann auch irgendwann mal zum Pressen kommt. Wenn Sie sagen, er wird jetzt Hausmann, welche Fächer haben Sie ihm da alle aufgetragen?
Ich bin ja von Haus aus Sonderpädagogin. Das heißt, es ist ein klarer Strukturplan jetzt für ihn aufgestellt. Also neben dem Einkaufen, was er wirklich schon gut macht, da hat er schon wirklich geübt, kommen jetzt solche Dinge dazu, dass man Rezepte liest und selbst rührt und nicht nur neben Kochtopf interessiert zuguckt und mir im Weg steht, sondern auch selbstständig mal was macht.
Also, da schon mal einen Applaus dafür. Da haben Sie einiges vor. Willi Stechele, Sie waren 34 Jahre im Stuttgarter Landtag, Sie waren Landwirtschafts- und Finanzminister, hatten sich jetzt entschieden, bei der Landtagswahl nicht mehr anzutreten. Dennoch bei Ihnen hat man den Eindruck, einmal Politiker, immer Politiker. Ist das so?
Ja gut, ich meine, der politische Mensch wird immer bleiben, auch die letzten Jahre noch. Aber klar ist, dass man dann nach 34 Parlamentsjahren auch sagt, es ist jetzt gut so. Und wenn ich in die Welt rausschaue, nicht Trump und ähnliche, es wird ja oft im Alter nicht mehr besser, nicht? Also es kommt auch die Phase, wo man sagt, jetzt übergeb und lass die Jüngeren. Mit Wissen, Erfahrung kann man immer noch mithelfen. Ich bin ja auch ständig verbunden, telefonisch und auch im Gespräch. Und dann kommt die Zeit, wo man sich sagt, jetzt musst du auch mal beibringen, dass es noch was anderes gibt als nur Parlamentssitzungen und Arbeitskreise und Versammlungen. Und da bin ich dabei und ich glaube, ich bin sehr erfolgreich dabei. Allerdings jetzt im Moment beschäftige ich mich durch das Buch, das ich rausgebe. Jetzt kommt der Werbeblock. 15. Juni kommt mein Buch raus auf den Markt. Alles Anekdoten. Ein paar ernste, viele humorvolle über die ganze Zeit mit Erwin Teufel, nach Lothar Späth schon, dann Oettinger. Ein bisschen was natürlich auch Phase jetzt, die Späth, die letzte Phase. Also bis jetzt sehr beschäftigt. Dann, wie gesagt, Hausarbeit wird mir beigebracht. Und dann gibt's etwas, was ich jedem empfehle in der Politik, behalte dir einen privaten Freundeskreis, jenseits der ganzen Verpflichtungen, behalte dir das, denn es kommt die Zeit, wo du dankbar bist, wenn du viele echte Freunde hast, mit denen du jetzt zusammenhocken kannst.
Ja, und wir sind ja jetzt bei den Heimattagen in Oberkirch. Was kann man denn da erleben? Sie sind ja im Grunde auch Botschafter für Oberkirch. Warum ist Oberkirch so ein besonderer Ort, den man gerade an diesem Wochenende gut besuchen kann?
Was ich schätze an den Heimattagen in Oberkirch, dass man im Grunde ganzjährig spielt. Über das ganze Jahr sind es Themen. Und großartig, man hat genau das gefunden, was Heimattage ausmachen müssen. Rückblick. Es gibt ja Jubiläen, die gefeiert werden. Brennrecht, ganz wichtig, die Stadtrechte. Und dann, dass man sagt, ja, okay, Rückblick. Es gab gute und schlechte Zeiten, muss man sich darauf einstellen. Das ist eine Erfahrung, die vielleicht in diesen Tagen wieder wichtig ist, dass man sich vergegenwärtigt. Dann, dass man anguckt, was jetzt ist. Heimat, möglicherweise eines der wenigen Dinge, die Halt geben können. Wir sind ja im Moment, Soziologen sagen, Gegenwartsschrumpfung. Das heißt, gesellschaftlich, wirtschaftlich, technologisch wird es alles so wahnsinnig schnell. Die Leute können gar nicht mehr hinterher schauen. Und da brauchst du ein paar Dinge, die die Halterung geben, das ist Heimat. Heimat, und dazu gehört Gemeinschaft, dazu gehört Ehrenamt. Kann ich nicht oft genug predigen, weil ich genau weiß, die Unsicherheit, die Ängste kommen daher, dass man gar nicht mehr weiß, wo kannst du, was ist überhaupt noch von Bestand, von längerem Bestand, Gott, hier Entwicklung im Moment zur KI und. Also, und dann der Blick in die Zukunft, und ich sage, Leute, komm, packen wir. Und zwar packen, sagen wir mal, mit dem richtigen Weg. Kein Pessimismus. Im Moment werden wir ja viel zu viel pessimistisch. Aber auch kein übertriebener Optimismus, auch gar nicht ideologischer Firlefanz, sondern Realismus. Und das können wir hier in Oberkirch. Das können die Rennstall, das können die Ordenau, das können die Bahn-Württemberger da zurückfinden. Und nicht schreien, wenn irgendwo vielleicht mal auch eine kleine Beschwernis auftaucht. Es müssen Dinge geschehen, strukturelle Veränderungen, die nicht immer angenehm sind, aber dann nicht gleich aufschreien und sagen, ey, das packen wir, das kriegen wir hin, das ist wichtig.
Sie haben es eben schon angedeutet, gleich mehrere Jubiläen werden gefeiert in diesem Jahr ganz groß hier. Welches liegt Ihnen denn persönlich am meisten am Herzen?
Na gut, Stadtrechte schön und gut, ehrenvoll, aber natürlich die Brennrechte sind hier schon was Besonderes. Vor 300 Jahren, das war da Fürstbischof Rohan, der die Gegner, übrigens nicht der, der mit der Halsbandaffäre, der wird immer verwechselt. Der war 100 Jahre früher, war der. Und der hat dann dieses Recht gespendet, mit dem Hintergedanken, dann sind sie vielleicht friedlicher, sie haben ihre Existenz. Aber es hat natürlich im Grunde über Jahrhunderte geholfen. Ne? Es ist nur vergleichbar, ich glaube, im Schottischen gibt es so ein wissgerechtes Entscheidendes, es hängt am Grundstück. Und wird mit dem Grundstück weitergegeben. In allen anderen Ländern geht es ja dann zurück an den Staat. So ist es grob beschrieben, nicht? Und hier hat man Brennrechte. 900 sind es in Oberkirch. Ich habe dem Oberbürgermeister, meinem Nachfolger, empfohlen, sag doch immer 1600, dann sind halt die Schwarzbrenner auch noch dabei. Aber es hört sich verdammt gut an. Ich glaube, das macht er mittlerweile auch. Aber es ist wirklich die Hauptstadt der Brenner hier. Kann man so sagen, die Hauptstadt der Brenner ist es sicher. Ne? In der ganzen Ortenau dann einige Tausend.
Wie verändert sich das denn im Laufe der Zeit? Denn also man hört dann immer wieder vom Dry January, der Trend, weniger Alkohol zu trinken, der Trend, alkoholfreie Getränke anzubieten. Wird das schwieriger dann in so einem Ort, wo die Brennrechte so eine lange Tradition haben?
Ja, das gilt natürlich generell für Alkoholgetränke, nicht? Das fängt beim Schnaps bei der Brennerei, beim Brennprodukt angeht, über den Wein, alles. Ja gut, sicherlich die alte Regel, es macht's die vernünftige Portion. Ne? Also man soll halt nicht im Übermaß zusprechen dem Alkohol, dann wird's gefährlich. Aber ich kenne im Rennstall keinen, der nicht gesund lebt, wenn er immer wieder Portionen Wein zu sich nimmt oder mal ein Schnäpsli, Ziehbärtli, sollten Sie mal probieren. Oder auch Blutwurz, das ist für mich im Grunde Medizin, nach jedem fülligen Essen Blutwurz. Aber sonst auch die Kirschwasser sind exzellent. Also wenn man in Maßen genossen, ist es ein halbes Leben. Das sagen schon die Philosophen der Antike.
Also 300 Jahre Brennrecht, 700 Jahre Stadtrecht, haben Sie beides erwähnt. Ein Jubiläum fehlt noch.
Achso, Grimmelshausen, ja. Grimmelshausen war natürlich ein so bekannt, Altbürgermeister von Rentschen, Herr Siefern, hat ja ihn lange feiern können. Es gab lange einen Streit, wo hat er den Barockroman geschrieben? Als ich Bürgermeister war, war es ein heftiger Streit mit Rentschen. Ich habe einen schlüssigen historischen Beweis oder eine Beweisführung vorgelegt. Grimmelshausen war zunächst Wirt. Verwalter der Herren von Schauenburg. Dann war er Bürgermeister in Rentschen. Frage, wann hatte er wohl die Zeit, diesen dicken Barockroman zu schreiben? Mit Sicherheit als Wirt da der Zeit, freie Tage und. Da hat er den geschrieben, als Bürgermeister mit Sicherheit nie die Zeit gehabt. Deswegen ist er hier in Oberkirch geschrieben worden, was die Rentschner so nicht akzeptieren wollen.
Also das ist vielleicht ein Streit, der dann auch noch ein paar hundert Jahre gehen wird. Jetzt kennt natürlich hier vielleicht jeder die Geschichte des Simplicissimus, aber Sie können sie vielleicht kurz für die Hörerinnen und Hörer zusammenfassen. Um was geht's?
Ja gut, ich meine, das ist alles im 30-jährigen Krieg, nicht? Und hier ist der Bürgermeister von Rentschen, der kann das viel besser. Vielleicht nehmen Sie den gleich mal dran.
Wir hätten es gern von Ihnen.
Wir wollen ja das Beste. Ja gut, das ist die Kriegsszenerie. Und dann natürlich der Mann, der hier als Trommler unterwegs war, als Kämpfer unterwegs war, verteidigt hat er hier auch diese Region, vor allem Offenburg, Verteidigung ging es damals. Also wollen Sie noch mehr Schlachtenkenntnisse? Nein.
Also 350 Jahre später nennen sich zwei YouTuber auch Simplicissimus, Jonas und David. Und die machen Dokus zu gesellschaftskritischen Themen inzwischen und sehr erfolgreich auf YouTube. Also Simplicissimus hat sich erhalten. Und es gibt einen ganz besonderen Witz von Grimmelshausen. Was zeichnet denn diesen Witz heutzutage vielleicht hier in Oberkirch aus?
Ja, sagen Sie mir den Witz erstmal, da kann ich Ihnen sagen.
Naja, der Witz von Grimmelshausen.
Jetzt hat mir gefallen, mit Lachen die Wahrheit zu sagen. Das war Grimmelshausen. Aber den Witz, wenn Sie mir denken, gerade mal.
Das ist der Witz, wie er geschrieben hat, seine Art zu schreiben, ein ganz besonderer Stil. Also der wird auch sein Witz bezeichnet.
Ich glaube, wenn Sie Oberkirch betrachten und die Frage nach diesem Witz, dann denke ich auch sofort an Fasacht. Da wird der Spiegel vorgehalten, witzig, fröhlich. Da wird er gezeigt, gerade auch als Politiker, muss nicht so ganz in Ordnung ist, was vielleicht korrigiert werden müsste. Also dies ist der Witz, den ich da in der Spur erkennen kann, bis zurück zu Grimmelshausen. Und der tut gut. Der tut gut, deswegen empfehle ich den Politikern, dass sie nicht verstopft sind, sondern gut hinhören und tatsächlich diese witzige Art, Wahrheiten vorzutragen, vielleicht einmal ein bisschen Käs zu werden, aufnehmen, ein Stück weit dankbar sind dafür.
Als ehemaliger Bürgermeister von Oberkirch, da kennen Sie die ländlichen Regionen. Sie waren Landwirtschafts- und Finanzminister, da ging es dann auch schon mal nachts noch in die Landeshauptstadt. Jetzt machen wir gerade einfach mal eine schnelle Fragerunde. Sie entscheiden sich einfach für eine Antwort mit einer kurzen Begründung, warum Stadt oder Land? Nehmen Sie das Mikro, dann hören wir Sie.
Kleinstadt wie Oberkirch.
Weil?
Überschaubar, menschliche Nähe, man kennt sich. Gemeinschaft gibt Angebote, man kann sich engagieren, man ist anerkannt. Aber wie gesagt, ländlicher Raum, kleinstädtisch geprägt, so würde ich sagen. Ist schön, ich wohne jetzt in Aachen, gleichermaßen die Struktur.
Berge oder Meer?
Ja gut, Berge können manchmal ein bisschen steil sein beim Wandern, aber trotzdem Berge.
Cem Özdemir oder Winfried Kretschmann?
Am liebsten hätte ich Hagel gehabt.
Wenn Sie sich jetzt für einen von den beiden anderen entscheiden müssten?
Also ich respektiere, und das ist Sache eines aufrechten Demokraten, jeden, der gewählt wird, der eine parlamentarische Mehrheit hinter sich bekommt. Und ich werde mit allem, was ich tun kann, den neuen Ministerpräsidenten ebenfalls unterstützen.
Flugreisen oder Bahnfahrten?
Viel Bahnfahrten, weil ich das Auto meide, gut auch altersbedingt meide. Aber vieles macht man auch mit dem Flugzeug, nicht? Ich gehe jetzt in die Türkei, Kappadokien, tolle Sache. Und da geht es mit dem Auto schlecht hinein, mitten in die Türkei hinein.
Abend- oder Morgenmensch?
Eher Abendmensch, Abendmensch, Abendmensch. Aber zur Zeit früh morgens um 6 schon wach, weil meine Frau zur Arbeit geht und irgendwo das nicht ganz stille abgeht morgens früh.
Kopf- oder Bauchmensch?
Beides. Aber ich bin schon auch stark Bauchmensch, nicht? Aber der Kopf brauchst auch, die gute Mischung macht's, ne?
Dann Bier oder Wein?
Kommt drauf an. Also ich bin ein Weinliebhaber, aber es gibt ja Situationen, da verlangst du einfach nach Bier. Wir haben ja hier mit Bauhöfer auch eine örtliche Brauerei. Und im Sommer Bier zischen lassen, vielleicht einmal einen Radler trinken, aber sonst in die späte Nacht hinein ist es dann eher der Wein.
Spontan oder gut geplant?
Auch da ist beides. Sie müssen als Politiker auch sehr spontan sein können, um vielleicht da und dort manchmal danach etwas bereuen zu dürfen.
Sicherheit oder Abenteuer?
Ja, risikobereit müssen Sie sein, in der politischen Landschaft ist klar. Aber sich ein bisschen umsehen und mit ein bisschen auch die Stabilität unterm Boden zu behalten, ist wichtig. Auch da ist eine Mischung, nicht? Aber ich bin auch gern bereit, gerne auch Risiko einzugehen.
Die Wahrheit wissen, auch wenn sie wehtut, oder in einer glücklichen Lüge leben?
Die glückliche Lüge ist, glaube ich, Platon, ja? In Politeia. Oder edle Lüge, hat er gesagt. Die edle Lüge, hat er gesagt. Weil man, ich nenne es lieber die unvermeidliche Notlüge, die ich hin und wieder mal greifen muss. Also ich bemühe mich schon, wahr und aufrecht zu bleiben. Vielleicht musste man da und dort mal ein bisschen schauspielern, nicht? Vielleicht einmal eine Notlüge. Aber meist versucht man ja danach wieder zu korrigieren.
Wir sind live bei den Heimattagen in Oberkirch im Gespräch mit Willi Stechele. Sie waren Staatssekretär, Landwirtschaftsminister, Finanzminister, kurze Zeit Landtagspräsident. Von dem Amt traten Sie im Oktober 2011 zurück. Und Sie hatten am 5. Dezember 2010 per Unterschrift dem Rückkauf von ENBW-Aktien im Wert von 4,7 Milliarden Euro zugestimmt, ohne Kabinettsbeschluss, per Notbewilligungsrecht. Ist das etwas, weil wir ja über Reue sprechen wollten, ist das etwas, was Sie im Nachhinein bereut haben?
Ich muss natürlich ganz konkret zurückblicken auf die Situation. Die Situation war, die Chance zurückzuerwerben, den Anteil an der NBW, die denn die Franzosen gehalten haben. Das war ein Anliegen, das war ein echtes Anliegen. Und die Frage war, wie schaffen wir das? Und die Franzosen haben gesagt, das geht nur wegen der Börse, streng geheim. Und dann war in der Tat die Frage, kann man es übers Notbewilligungsrecht machen? Notbewilligung heißt, das kennen wir auch aus der kommunalen Ordnung, in besonderen Situationen kann ich bewilligen, muss dann nachher bestätigen lassen. Auch in der Verfassung Notbewilligung, besondere Situation, der Landtag muss dann bestätigen. Und die Frage war, kann man diesen Artikel anwenden, damit die Franzosen mitmachen? Und uns haben dann eine hoch angesehene Kanzlei von Stuttgart, möchte den Namen gar nicht nennen, sonst kriege ich einen heiligen Zorn. Drei Anwälte, gutachterlich, mehrfach versichert, ja, es ist anwendbar. Und als die Entscheidung war, morgen zum Montag 9 Uhr in Paris, gleichzeitig wie wir in Stuttgart, hat auch der Justizminister Gollwas damals nochmal nachgefragt, ist es anwendbar? Ja, Sie können versichert sein, was fast schon, wie könnt ihr überhaupt daran zweifeln, nachdem wir das geprüft haben? Und dann haben wir entschieden, ja, wir werden danach den Landtag einbeziehen, wie eben auch kommunale Gremien danach einbezogen. Und dann viel später hat der Staatsgerichtshof entschieden, diese Geschichte der Börse haben die Verfassungsväter nicht gekannt, da müsste man im Grunde jetzt neu den Artikel formulieren. Bom. Das heißt, nur das, was entstanden ist, nämlich Rückerwerb, hat sogar Herr Kretschmann gelobt. Am Tag nach dem Rückerwerb oder am Tag selbst hat er gesagt, eine große Chance fürs Land. Nur haben sie dann allmählich gemerkt, die Grüne und die SPD, oh, das könnte nachteilig sein bei der anstehenden Landtagswahl, und dann kam der Sturm. Und jetzt haben wir große Erfolge. NBW, ohne den französischen Anteil hätte die Energiepolitik gar nie betreiben können. 50% wären in Paris entschieden worden. Da redet man mit denen über ganze regenerative Energien. Und jetzt ist es erfolgreich, die Zahlen sind optimal. Das ist im Grunde mittlerweile ein wunderbares Schiff des Landes Baden-Württemberg geworden. Damals, ja, und
das
heißt, ich war Landtagspräsident und ich musste als Finanzminister nach der Entscheidung des Kabinetts die Unterschrift geben, damit die Kasse fließen kann. Und das habe ich gemacht im vollen Bewusstsein der Überzeugung, dass wir rechtmäßig handeln. Und alle haben das getan. Wir haben nachgefragt. Gut, die Herren von der Kanzlei, die haben ihre Honorar kassiert und waren dann weg.
Das heißt, Sie haben es nicht bereut?
Also die Entscheidung kann ich nicht bereuen, weil ich sie im besten Wissen getan habe. Ich habe nicht geglaubt, dass es falsch ist, sondern wir müssen den Rückerwerb tätigen. Und nur eben die Auslegung des Verfassungsartikels, da haben wir uns beraten lassen und dann sind wir halt reingefallen. Ich musste dann ein Präsidentenamt abgeben, weil dann wurde gesagt, das ist der, der unterschrieben hat. Ja, der hat unterschrieben. Und damals war ich ja Präsident der stärksten Fraktion der CDU, aber wir hatten nicht die Regierungsmehrheit. Und da kamen die ersten Misstrauensanträge. Und dann bin ich, ein Landespräsident können Sie ja nicht abwählen. Ich bin gegangen, um das Amt zu schonen, denn ich wusste genau, was sich jetzt abspielt. Es war das Jahr, wo auch dann die Volksabstimmung war, dieser Grundwahlkampf war über Stuttgart 21. Das heißt, dann habe ich gesagt, jetzt musste ich zurückziehen, das Amt darf nicht beschädigt werden. Also ich hätte sitzen bleiben können und sagen, so, jetzt macht mal schön, brüllt mal eine Orgie. Okay, das ist ein Punkt, also jetzt bereuen würde ich, ich hätte nichts anderes tun können, als große Kanzleien fragen. Und wahrscheinlich wäre ich genauso auf die Nase gefallen, wenn ich fünfmal weiter gefragt hätte.
Sie haben eben mal gesagt, es ist im Leben so wichtig, Freunde außerhalb der Politik zu haben und einen stabilen Freundeskreis. War das so ein Moment, wo genau das zum Tragen kam?
Ja, ja, da weiß ich heute noch, wer angerufen hat. Das weiß ich heute noch. Hier in Oberkirchen hat gleich mein Freund Werner Kimmig angerufen. Wolfgang Schäuble, der Oettinger, alle haben sich da gemeldet, weil die genau wissen, in so einer Situation tut's gut. Ne? Aber sie haben gefragt, Reue. Es gibt einen Punkt, aber das können Sie nachlesen in dem Buch, gell? Sie kaufen es trotzdem, wenn ich jetzt alle... ein Punkt, wo ich heute auch im Buch gestehe, ich hätte damals in der Nachfolge Oettinger gegen Mappes antreten müssen. Jetzt lese ich das Buch, da sind ein paar Argumente drin. Das ist das Einzige, wo ich sage, bereue. Sonst bereue ich nichts. Man macht seine Fehler, muss ich dazu bekennen. Also wer die Hitze nicht verträgt, sollte gar nicht in die Küche als in die Politik reingehen. Ne? Sage ich oft unseren jungen Kollegen da, die schon früh Burnout haben und gehen aus der Politik und frühzeitig verabschieden. Leute, in der Politik geht's halt mal ein bisschen happiger zu. Man muss ja tragen können.
Also, Cem Özdemir ist am Mittwoch zum neuen Ministerpräsidenten gewählt worden. Wir wollen mal kurz auf die aktuelle Politik schauen. Wie beschreiben Sie denn den neuen Ministerpräsidenten?
Ja, der kann's. Ich sage auch meinen Freunden immer, Obacht geben, der ist politisch mit allen Wassern gewaschen. Und da denke ich natürlich schon zurück an 2011. Das ist jetzt der Vorteil, dass man ein paar Dinge schon mitgemacht hat. 2011 war folgende Situation. Da ist er grün und rot zusammengekommen. Und der Rote war der Nils Schmidt, Sozialdemokrat. Und er hat gesagt, ich mache Superminister Finanz und Wirtschaft. Vizeministerpräsident. Und der wollen wir mal sehen. Und dann ist eben das entstanden, was für die Ländersituation halt so ist, der Ministerpräsident beherrscht die Szene. Und da kam eine Kultfigur wie Kretschmann. Und die Kultfigur ist immer mehr gewachsen und der Ministerpräsident beherrscht ganz besonders die Szene in einem Land. Und tatsächlich, 5 Jahre später, die SPD ist fast halbiert worden. Nils Schmidt hat 10% verloren. Also kleiner Partner oder auch gleichberechtigter Partner zu sein, wenn der andere den Ministerpräsident stellt, nicht ganz einfach. Ich traue es den Main zu, Manuel Hagel, dem traue ich viel zu. Ich muss sagen, die Sauerei am Schluss des Wahlkampfs, ich hätte ganz anders reagiert an seiner Stelle. Ich hätte gesagt, die blöden Männer, so ein schönes Kompliment würde ich wiederholen. Also ich wäre in die Offensive gegangen. Da mit den rotbraunen Augen oder was es war. Da hätte ich gar nicht so. Aber egal wie es ist, es war schon eine Sauerei. Das sage ich ganz offiziell oder auch, das war nicht gut. Und jetzt muss ich sagen, ich bewundere ihn, wie er das hinter sich lässt und jetzt einsteigt in eine konstruktive Koalition und wird herausfordern. Herausfordern wird sie vor allen Dingen wegen einem Satz in der Koalitionsvereinbarung. Alles steht unter Finanzvorbehalt. Da hat bei mir schon früher als Finanzminister das Herz gejubelt. Denn alles stand unter Finanzvorbehalt. Und da sind wunderbare Dinge drin. Ich könnte jeden Abschnitt unterschreiben von dem, was im Koalitionsvertrag ist. Aber Sie müssen wissen, wir haben jetzt schon ungeheure öffentliche Haushaltsdefizite im Land genauso. Bund ist ja abartig. 27 Milliarden, dann 50, dann 70 Milliarden. Und im Land sind es, glaube ich, 3, 4, 5, so in dem Stil. Und jetzt hast du wahnsinnig große Vorsätze, nicht? Das letzte Kita-Jahr frei, Straßenbau, dann wollen wir in der Technologie viel machen, in die Schulen und dann soll es wieder. Also kurzum, alles, was da drin steht, steht unter einem Satz, der heißt Finanzvorbehalt. Und jetzt wird die Kunst sein, zu priorisieren. Das wird die Kunst sein der nächsten Zeit und da wird es schon manche Auseinandersetzungen noch geben. Ich wünsche Ihnen viel Glück, denn unser Land braucht jetzt auch gute Antworten auf Herausforderungen wie etwa Transformation in der Automobilindustrie mit allen Zulieferern, die ja hier auch bei uns sehr verbreitet sind.
Und Herr Stechle, da merkt man, stellt man eine Frage zur aktuellen Politik, da halten Sie gleich 3 Minuten Monolog, da sind Sie einfach immer noch drin. Wie schwer fiel Ihnen denn dann jetzt der Abschied, wirklich zu sagen, ich gehe jetzt raus aus der Landespolitik? War es ein langer Prozess?
Ich habe mich 10 Monate sicherlich mental vorbereitet. Und ich habe ja mitgeholfen, das Schönste der letzten 10 Jahre, ich konnte die Jungen ein bisschen um mich versammeln. Ich war also der ältere Herr, man hat zugehört, man hat gern gehört. Und dann vor 10 Monaten habe ich gesagt, so Freunde, nach, aufs Pferd kann ich euch bringen, reiten müsst ihr jetzt selber. Und ich habe mich dann ganz zurückgezogen aus der Wahlkampfvorbereitung. Das bringt nichts, wenn sie dann zum Hörer greifen und sagen, oh, wow, wow, ich weiß alles besser. Dann haben sie es gemacht. Wenn ich jetzt sage, ich hätte da anders reagiert, ist es wirklich nicht eine Besserwisserei, sondern ich hätte halt vielleicht, um nochmal offensiv zu sein, die Offensivkraft muss durchhalten bis dann zum Schluss. Aber jetzt Kompliment an Manuel Hagel, wie er jetzt drüber springt und sagt, ich stelle mich der Verantwortung. Das finde ich toll. Ja gut, ich bin Politiker, bleibe ich weiß es bis zum Lebensende. Ich habe jetzt Nachfragen da und dort, Vorträge, mache ich gern. Weil das Interessante ist ja, du hast jetzt mehr Zeit zum Lesen. Als Minister war es schrecklich. Da bist du am Morgen angekommen, da haben sie den Kofferraum gefüllt mit Akten verbergen. Und zwar zum Thema des Hauses, nicht die Breite. Also bist du immer beschäftigt gewesen mit der nächsten Rede, nächsten Akten verbergen. Und dann plötzlich in den letzten 10 Jahren, da hast du eine Wochenzeit, um komplett zu lesen, eine Feuilleton zu lesen. Und jetzt hast du, das ist für uns Alte immer so, jetzt haben wir die Höchstform des Wissens, der Erfahrung. Jetzt gibt es vielleicht noch da und dort weiter, denn das täte sicher da und dort auch gut.
Und das Publikum hat natürlich auch Fragen an Willi Stechele, den ehemaligen Finanzminister im Land, Landwirtschaftsminister gewesen, viele Ämter gehabt. Stellen Sie sich kurz mit Namen vor und welche Frage Sie haben.
Ja, ich bin die Ulrike Mohr aus Offenburg. Ich wollte mal fragen, Herr Stechele, wie ist Ihre Haltung zu einer einheitlichen Einzahlung in die Rentenkasse, als Einsystem für alle?
Sie meinen, dass man die Beamten mit einbezieht?
Ja.
Das ist ein guter Gedanke, grundsätzlich. Aber es erspart nichts, weil Sie haben Beamten höhere Versicherungsleistungen, nicht? Sie würden im Grunde den Staat auch entlasten. Sie würden die Kassen zunächst einmal sehr belasten. Also man muss das gut überlegen. Man wird es langfristig sicher anstreben müssen, aber dann beginnend. Es kommt ja auch ein lustiges Argument dazu, dass die Beamten viel älter werden. Die Belastung für die Kassen noch größer wird. Das ist ernsthaft von der Demografie, von der Statistik her so. Ich glaube, man muss jetzt ein Gesamtpaket schnüren. Da wünsche ich uns viel Erfolg. Es war ja grausig, wie Merz ausgelacht wurde, als er gesagt hat, Grundsicherung und dann die beiden anderen Dinge dazu. Das ist die Wahrheit. Eine Grundsicherung, die gesetzliche, und dann Privatversicherung und Betrieb. Das sind so die 3 Säulen. Jetzt ist nur die Frage, wie ich die 2 weiteren Säulen so ausbaue, dass es interessant wird. Privatversicherung ist ja nur dann möglich, wenn ich es mir leisten kann, eine Privatversicherung. Da muss man einen Kapitalstock bilden, muss man entsprechende Renditen auf Seiten des Staates zusichern. Und in dem Zusammenhang könnte ich mir schon vorstellen, dass man neu überlegt, beginnend mit Beamten. Aber nur beginnend, nicht? Sonst gibt es schnell auch eine Überlastung. Ich bin in einem Punkt sehr traurig, das muss ich einmal sagen. Wir haben unter Oettinger einen Pensionsfonds eingerichtet, der Mittelhafen jetzt mittlerweile hat im Land. Zur Abdeckung der Beamtenversorgung, damit die nicht dem Steuerzahler zur Last fallen. Und im letzten Haushalt, vorletzten Haushalt, muss ich sagen, Kritik an den Main und den Grünen, ist erstmal die Einzahlung nicht erfolgt, um Haushaltslücken abzudecken. Da muss man natürlich ein bisschen seriöser künftig walten, dass man tatsächlich das Heer der Staatsdiener, die natürlich anfallen mit hoher Pensionsansprüchen, dass man die dann auch mit abdecken kann.
Frage zu Ihrer Zufriedenheit beantwortet?
Ja, soweit.
Haben Sie Notizen gemacht?
Wer sind Sie und welche Frage haben Sie?
Ja, mein Name ist Peter Müller, ich bin aus Oberkirch-Zusenhofen und für mich eine bedenkliche Situation, allgemeinpolitisch gesehen, wie kann man dem Erstarken der AfD Ihrer Meinung nach entgegentreten?
Das ist eine ganz zentrale Frage, die mich sehr beschäftigt und es gibt keine Analyse, die ich nicht lese darüber. Ausgangspunkt ist die Frage, warum wählt man AfD? Gestern, zum Beispiel der Heute-Show, wurde mal wieder zitiert, was alles von denen abgeht, was sie so sagen. Und wenn du das dann wirklich hörst oder liest, dann langst du selber an den Kopf und sagst, wie gibt's das überhaupt? Das Problem ist, dass viele in großer Unsicherheit, in Sorge stehen und dann auch schnell gewissen populistischen Rattenfängern zum Opfer fallen. Die dann nicht durchlesen. Wer weiß schon der AfD-Welt, was der Höcke so alles von sich gibt. Oder was die einzelnen Funktionäre von sich geben. Die wissen es nicht, sondern sie haben das Gefühl, es ist eine Sache großer Unsicherheit und Sorge. Und sie sagen, und die, die jetzt dran sind, sind gestaltungsunfähig. Daraus gibt es, also jetzt vereinfacht dargestellt, natürlich dann die AfD. Weil deswegen, ich sage meinen Freunden immer, ihr könnt über die Brandmauer sprechen. Aber die Brandmauer darf nicht verhindern, dass ich hinter die Brandmauer greife und die wieder zurückhole, die zur politischen Mitte gehören. Also diesen Griff hinter die Brandmauer und die wieder zurückholen, der darf natürlich durch die Brandmauer nicht gesperrt werden. Ansonsten bleibe ich schon dabei, Aufklärung über das, was Sie sagen. Überlegen Sie mal, welche Europafeindlichkeit, welche internationalen Probleme auftauchen. Ich kann Ihnen sagen, es gibt viele in der Welt, die warten bloß drauf, wie Sie sagen können, Nazi-Deutschland entsteht wieder. Und für eine Außenhandelsnation kann man nur sagen, Gott behüte uns vor der Situation. Also, wer AfD wählt, sollte mal wirklich alles im Blick haben, mit ganzen Folgewirkungen. Und dann wird er nachdenklich. Also gestern war die Heute-Show, habe ich reingeguckt und habe aber, sie hat auch ihre Schatten sein, aber da bewundert, wie sie mal wirklich aufgezeigt haben, Zitate. Ich werde uns und empfehlen, gebt doch mal an alle so ein Liste mit Zitaten. Da könnt ihr mal drüber reden und dann fragen, wollt ihr das? Ich weiß auch, dass wir im Moment den Eindruck einer Gestaltungsunfähigkeit wiedergeben im politischen Mittellager.
Sprechen wir gleich drüber. Das Stichwort nehmen wir auf für
aber
die nächste Frage,
Runde. Die Antwort
gleich mit Willi Stechele und danke ans Publikum für Ihre Fragen. Über Landespolitik haben wir gesprochen, über die Heimat haben wir gesprochen. An Politikern gibt es jetzt grundsätzlich viel Kritik. Ich glaube, das war schon immer so, aber es scheint aktuell einfach eine große Unzufriedenheit zu geben. Haben Sie eine Erklärung, woran das liegen könnte?
Ja gut, ich meine, es beginnt damit, dass wir vielleicht medial hin und wieder auch gut über den Politiker reden. Vielleicht einmal darstellen unterschiedliche Positionen, die vielleicht auch sowohl die eine wie die andere Berechtigung haben. Also wir müssen Sorge tragen, dass eine kultivierte Diskussion stattfindet. Und da haben die Medienvertreter nicht nur für die Sache, sondern auch für die Akteure eine Verantwortung. Politiker, die nicht taugen, die Fehltritte sich leisten, anprangern, aber auch dem anderen, der ehrlich unterwegs ist, ein bisschen helfen dabei. Also die Kommunikation ist sehr schwierig geworden, Menschen zu überzeugen, Demokratie fähig zu machen, nämlich mit Informationen versorgen, ist auch schwierig geworden. Also ich finde es manchmal schade, weil ich kenne so viele tausende Kollegen, Kollegen, die mit großem Einsatz, Aufopferung oft von Gesundheit, Familie, Politik machen. Es ist ja schon ein brutales Geschäft, nicht? Und dann sieht man halt viele, die am Straßenrand stehen und kritisieren. Ich glaube, wir haben eine gemeinsame Aufgabe, weil es im Grunde ein Stück Demokratieerhaltung bedeutet, dass wir auch die Akteure im richtigen Licht belassen. Mit Stärken und Schwächen, aber nicht komplett nass machen.
Jetzt gibt es natürlich auch viele Beispiele, warum Bürgerinnen und Bürger einfach wütend sind, wenn man etwas nimmt wie Cum-Ex und Cum-Cum-Ex, was den Steuerzahler einfach viele, viele Milliarden kostet und wo es vielleicht dann auch denjenigen, die das verfolgen, schwer gemacht wird. Also sind da auch gewisse Werte verloren gegangen?
Ich glaube, es gab Stärken und Schwächen seit alters her. Und zwar nicht nur mit der Bundesrepublik in der Nachkriegszeit, wollen wir vorher gar nicht drüber nachdenken. Und Stärken und Schwächen, Fehler wird es immer wieder geben. Man soll aber nicht so tun, dass die Fehler nur allein politikimmanent sind. Also ich habe die Bankenkrise mitgemacht. Ich könnte Ihnen da auch ein paar Dinge erzählen, in meinem Buch auch ein paar Dinge drüber noch. Ich habe viele Dinge mitgemacht, viele gesehen, was auch Wirtschaftsbosse sich erlauben können. Nur darüber wird nicht unbedingt so geschrieben. Ich war zum Beispiel, das sage ich immer ganz offen, gestern die Nachricht vom Kelenius, dem Chef von Daimler, wir machen jetzt Rüstung. Dass das richtig ist, einerseits. Aber ich habe gleich gefragt, ja, ist das jetzt die Botschaft in den Autos nicht so ganz? Nein, er wird das richtig meinen, hoffentlich. Aber trotzdem sage ich, bei manchmal auch bei mancher Entwicklung in der Industrie, hätte man es vielleicht auch ein bisschen früher erkennen können. Nur über den Fehler des Politikers wird ganz anders geschrieben, zu Recht, weil das so eine Demokratieangelegenheit ist. Also ich habe da viele schon gesehen, jenseits der Politik, die auch Fehler gemacht haben. Deswegen meine ich, es gleicht sich aus.
Wie schwierig nur, ist es denn?
Und im Brennglas sind wir schon drin, die Politiker.
Wie schwierig ist es denn, Politik zu erklären?
Das ist schwierig geworden, weil die Sachverhalte verdammt kompliziert sind. Also wir schon in der Fraktion mussten eine Arbeitsteilung machen. Der eine hat uns erklärt, mal wieder Themen der Sozialpolitik, der andere über Rechtspolitik, der nächste über Innenpolitik, schon da. So, und das sind die, die das hauptberuflich machen. Jetzt geh mal zu denen, die das täglich nach harter Arbeit des Tages abends hören. Also Komplexität. Das Zweite allerdings muss ich ja sagen, wir sollen zu den Menschen erklären, ich kann nicht auf die Straße gehen und schreien, kommt doch bei mir raus, ihr müsst dann. Es muss auch die Nachfrage wieder besser entwickelt werden. Früher konnte ich das Land ziehen, Bude war voll und da konnte ich diskutieren. Gehen Sie mal heute ins Nebenzimmer vom Ochser. Da sind Sie, drei Pflichtanwesende von der CDU und vielleicht noch irgendein Friedhofsverwalter, der auch gerade noch ein Thema bringt. Aber ich will mir das sagen. Demokratie heißt nicht nur, ich merke auf, ich interessiere mich, wenn es um eine eigene Angelegenheit geht, sondern ich muss auch nachfragen nach den Inhalten. Ich wünschte mir abends mehr in dieser Veranstaltung, die man anbietet. Ich weiß nicht, wo ich sonst hingehen kann, um Menschen zu treffen.
Und hingehen kann man natürlich ein gutes Stichwort hier zu den Heimattagen in Oberkirch. Heute den ganzen Tag ist was los. Danke erstmal an Sie, dass Sie sich die Zeit genommen haben heute Vormittag. Willi Stechele, Ihr Applaus.
Es hat Spaß gemacht. Dankeschön, Dankeschön. Darf ich noch ganz geschwind? Also, liebe Hörerinnen und Hörer, auch Ihnen, bei allem Realismus, den wir brauchen, immer wieder einen Schuss Zuversicht. Ich habe es immer gefunden aus meinem Glauben heraus, wohl dem, der das kann. Ich wünsche Ihnen alles Gute, vor allen Dingen Gesundheit. Und wenn wir jetzt hier in Oberkirch sind, natürlich viel badische Lebensfreude. Aber auch den schwäbischen Freunden ein herzliches Grüß Gott aus dem Partnerland.
Schönen Mittag. SWR1 Baden-Württemberg. Leute,
wir nehmen uns die Zeit.